Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe meines Podcasts mit den Waffeln einer Frau, wo ich ja immer Prominente interview, was mir sehr, sehr viel Spaß macht, weil im Prinzip möchte ich eigentlich in meinem ganzen Leben nichts anderes machen, als Menschen einladen, mit ihnen was essen. Das tun wir immer, wir essen Waffeln und mit ihnen über ihr Leben reden. Und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und ehrlich gesagt, wenn man kein wirkliches Konzept hat, sondern sich einfach so treiben lässt, dann kommen manchmal die dollsten Sachen raus, die man sich so gar nicht hätte zurechtlegen können. Und ich war wieder mal sehr, sehr überrascht bei meinem letzten Gespräch. Und Clemens, du weißt, wer da zu Gast war.
Ja, das war der ganz und gar großartige Matthias Obtenhövel.
Ja, ganz und gar großartig, das kann man wirklich sagen. Der Matti und ich, wir haben eine ganz lange Vergangenheit miteinander, weil wir, ich glaube, von 1999 bis 2001 oder von 98 bis 2001 haben wir gemeinsam eine Sat.1 Morning Show aufgezeichnet, die immer sonntags morgens lief, aber samstags aufgezeichnet wurde. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, immer samstags zu arbeiten. Ich war praktisch, ich konnte nie irgendwo mit dabei sein, aber egal. Es hat sehr viel Spaß gemacht und der liebe Matthias, der hat eine steile Karriere hingelegt. Oh, ja. Und was mir eben gut gefallen hat, das kannst du als Mann sicher nachvollziehen, der hat es geschafft, Moderator der Sportschau zu werden.
Ja, das ist
das
schon
wolltest du doch auch, Clemens, oder?
Als Mann ist man so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits findet man den richtig gut, der hat ja auch früher Schlag den Raab moderiert, da fand ich ihn schon gut. Und jetzt die Sportschau.
Ja.
Dann sieht er halt auch noch irgendwie ganz gut aus.
Mm, ja.
Das, so als Mann, da gibt es so eine dünne Linie zwischen ein bisschen zu
Liebe und Hass.
Ja, Liebe und Hass.
Aber und ich kann dir sagen, er sieht jetzt noch viel besser aus als früher, weil er war, und auch darüber spreche ich mit ihm, früher sehr dünn. Er war dünn und kränklich. Also gar nicht unbedingt tatsächlich kränklich, aber er fühlte sich häufig kränklich. Oder er hatte Angst, demnächst sich kränklich zu fühlen. Also er ist der Hypochonder par excellence. Und darüber haben wir gesprochen, aber er hat das jetzt überwunden. Nicht zuletzt deshalb, weil er sich sehr mit seinem Körper beschäftigt hat. Das wird viele weibliche Fans freuen. Matthias Obtenhövel kennt seinen Körper ganz genau. Er macht jetzt Pilates. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben, Pilates für Männer. Und er hat sein Powerhouse wirklich im Griff. Ob das auch andere Männer interessiert, was er da in diesem Buch geschrieben hat, das wird er uns erzählen. Und wir werden darüber sprechen, dass er bei Frauen vor allem auf die Füße achtet.
Das hätte ich jetzt nicht so gedacht bei ihm.
Ja gut, andere Sachen fallen ihm auch auf, aber er achtet vor allem auf die Füße. Und da kann man mit Sicherheit die ein oder andere Facette an Matthias Obtenhövel heraushören, die man so von ihm noch nicht kannte. Sollen wir mal starten?
Unbedingt.
Okay, dann geht's jetzt los mit meinem Gespräch mit Matthias Obtenhövel. Viel Spaß. Dann lass uns doch gleich mal anfangen. So, herzlich willkommen hier heute bei den Waffeln einer Frau. Heute mit Matthias Obtenhövel. Und lass es uns ruhig so sagen, lieber Matti. Du warst, weil du in der ohnehin vorhattest, nach Berlin zu kommen.
Ja, selbstverständlich. Es hat sich angeboten. Ich war quasi auf dem Weg. Und deswegen habe ich mal kurz hier reingeguckt, was mich sehr freut.
Das ist wirklich, wirklich schön. Und du bist tatsächlich einfach nur gekommen, weil du Lust hattest, mich zu sehen, mal wieder mit mir in Ruhe zu quatschen. Du bist noch nicht mal auf Promotion-Tour, oder?
Nein, ich habe ehrlich gesagt die Promotion für mein Buch abgeschlossen, weil es machte keinen Sinn. Und deswegen bin ich eigentlich in der Tat nur für dich hier, ja.
Das finde ich wirklich, wirklich richtig toll. Wenn du nach Berlin kommst, was machst du dann immer in Berlin? Gibt es irgendwelche Sachen, die du in Berlin toll findest? Oder bist du wie viele Leute, die sagen, ich finde es ganz nett hier, aber ich bin auch froh, wenn ich schnellstmöglich wieder abreisen kann?
Letzteres.
Ja, gell?
Ich habe ja mal eine Zeit lang fast in Berlin mehr oder weniger gewohnt. Das war ja Anfang der 2000er.
Ja.
Da habe ich ja die Quizshow in Sat.1 gemacht. Und das war ja eine tägliche Sendung. Da mussten 4 am Tag aufgezeichnet werden.
Ja.
Das geht natürlich nur in Staffelproduktion und dann habe ich 2 Wochen im Monat in Berlin gelebt und da war mein erster Sohn gerade auf der Welt. Das war richtig doof. Mhm. Also dann irgendwie hier im Hotel abzuhängen und auf der anderen Seite in Köln ist da gerade so ein Würmchen, was man eigentlich ziemlich vermisst. Dann deswegen war die Liebe zu Berlin immer so ein bisschen ambivalent.
Von Anfang an irgendwie gestört. Aber vielleicht können wir dich heute, weißt du,
bestimmt.
Oft ist man am schnellsten überzeugt, wenn man einfach mal hier mit dem Taxi fährt oder so. Dann hast du da, die Leute haben das Herz so auf der Zunge. Danach ist man ganz beseelt.
Ich finde das immer. Ich hatte gerade ein
sehr...
Du
bist ja auch sehr geruchsempfindlich, wenn ich mich recht erinnere.
Aber da bin ich ja in Berlin in Taxen wirklich an der richtigen Stelle. Absolut. Ja. Aber ich hatte gerade einen sehr, sehr freundlichen Taxifahrer, den ich nur kurz fragte, der Flieger hatte Verspätung und ich müsste jetzt irgendwie da und dahin und so. Wie lange wird es denn dauern? So lange, wie es dauert. Das finde ich eine konkrete Aussage. Und dann denke ich immer, ach, wenn man so verbal in den Arm genommen wird, das ist immer wieder schön. Da kann ein Tag nur toll beginnen.
Von mir erzählt immer die Geschichte, dass er in die Bäckerei geht und zur Bäckersfrau sagt, kann man hier auch Milch kaufen? Dann hat die zu ihm gesagt, wenn Sie die Tür zumachen und Wasser hier reinlassen, können Sie hier auch schwimmen.
Ja.
Und jetzt noch der beste Berliner Spruch, hat mir letztens auf dem Markt einer gesagt. Wir gingen irgendwie, ich habe Eier gekauft beim Eiermann auf dem Markt, ja, der hat so Eier. Und dann habe ich so gesagt, sie brauchen keinen, der macht dann immer um diesen scheußlichen Styroporkarton, macht der so ein Gummi drumherum. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, bitte ohne Gummi oder irgendwie so. Und dann hat er gleich seine Chance gesehen, einen super Witz platzieren zu können.
Ganz ehrlich.
Und dann hat er gesagt, ja, am liebsten ohne Gummi, wa? Und dann hat er gesagt, weil Sex mit Gummi ist, wie wenn die Pizza mit dem Karton frisst.
Das finde ich schön. Und der Taxifahrer war auch von gerade, war auch noch ganz schön, weil ich sagte, kann ich mit Karte zahlen? Ah, das müssen wir doch vorher wissen. Und holte, kramte dann irgendwie in seinem, kramte dann im Handschuhfach. Das muss ich erstmal anladen hier. Und stöpselte da irgendwie was rum. Ich so, ja, wenn es irgendwie schwierig wird, dann vielleicht kriege ich es auch noch bar hin und so. Nix, wir nehmen alle Karten. Wir nehmen EC-Karten, wir nehmen Puffkarten, wir nehmen alles. Und dann habe ich natürlich nachgefragt als Katholik, was denn eine Puffkarte wäre.
Genau, da wollte ich kurz fragen.
Ganz
ehrlich. Und wenn ja, kann man die auch bei der BVG am Automaten kaufen.
Genau, gibt's die auch in Platin. Und hat er gesagt, das ist tatsächlich, das scheint hier in Berlin also in dem einen oder anderen Portemonnaie auffindbar zu sein.
Ach toll, dass du sozusagen dir einmal eine, dass du die auflädst, die Karte, und dann kannst du das abbumsen sozusagen.
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja eine tolle Idee. Ich würde das, Matthias, für dich gerne, ich kann das jederzeit in Erfahrung bringen und dann kann ich dir das weiter sagen.
Sehr gerne.
Für deine Freunde.
Ja.
Ich habe jetzt gerade mein tatsächlich, es ist sehr warm im Studio, es ist ja auch ein sehr kleines Studio, also viel kleiner, als man sich das vorstellen würde, und du hast ein T-Shirt an, was deine inzwischen, kann man wirklich sagen, beachtliche Oberarmmuskulatur freilegt. Ich kenne dich sehr lange, wir können nachher darüber sprechen, dass wir uns wirklich sehr gut, sehr lange kennen.
Ja.
Du hast zugelegt. Du kannst jetzt zu mir sagen,
ich wollte mich einfach dir anpassen. Ich dachte, in alter Freundschaft geht man dann einfach mit dem Gewicht auch einfach
solidarisch
kollegial und solidarisch um. Das ist sehr freundlich, dass du es sagst. Die Hörer sehen jetzt, dass du mit deiner Pinocchio-Nase einen Lichtschalter auf Teneriffa ausschalten könntest. Das stimmt ja so nicht. Für meine damaligen Verhältnisse vielleicht.
Ja, du warst schmal.
Ich war...
Drahtig.
Nein, ich war unterernährt, sagen wir mal, wie es ist.
Wir hatten immer Sorge, dass du nicht durch den Winter kommst.
Ja, genau. Okay. Leg dem Matti doch bitte noch einen Schal um. es ist so, dass ich... in der Tat, du hast ja damals das auch sehr gerne eigentlich als roten Faden durchgezogen. Es hat mir auch sehr gut gefallen, dass du mir eine gewisse... Hypochondrie unterstellt hast.
Ja, naja, was heißt unterstellt?
Ich habe sie ja dann auch bedient, weil ich wollte dich nicht enttäuschen.
Danke.
Und wenn ich dann an einem Freitag mal wieder gesund nach Mainz gefahren bin, hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen und habe dann irgendwie den Schaffner gebeten, mich anzuhusten oder so.
Das hat funktioniert.
Das hat jedes Mal funktioniert. Er musste nur einfach vorbeigehen und mir wurde auf einmal ganz kalt. Aber inzwischen, es ist ja auch schon gewisse Zeit her, inzwischen bin ich relativ widerstandsfähig geworden, was diverse Jobs natürlich mit sich bringen. Weißt du, so irgendwie beim Skispringen bei minus 20 Grad an der Polargrenze zu stehen, kannst du natürlich wirklich nicht in meinem damaligen Zustand heute überleben.
Nein.
Du hättest hier
Fußballstadion, du hättest den Job nicht machen können.
Nein, du hättest hier ein Sendeloch produziert, wenn du mich damals dann eingeladen hättest. Nein, insofern, ich musste an meiner Konstitution arbeiten und ich habe das in der Tat mit lustigen Trainingsmethoden geschafft. Jetzt zu dem Buch, dessen PR-Reise ich ja abbrechen musste, weil es keinen Sinn macht. Es ist eine sehr, sehr spitze Zielgruppe. Ich mache ja in der Tat Pilates. Und als Mann muss man sich da schon erst ein bisschen Beschimpfung gefallen lassen.
Aber das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so. Du weißt, mit was für einem muskelbepackten Mann ich verheiratet bin, von dem es ja keine Bilder gibt.
Ja,
deswegen kann
zu
ich
Recht.
Alles bauen. Nein, aber auch der ist, obwohl jetzt wirklich, glaube ich, nichts ferner ihm sein könnte, als so lang gehalten eine Streckübung an so einem komischen Gerät zu machen. Und der ist da auch immer hingegangen und fand es natürlich extrem super, weil man muss jetzt ja auch mal sagen, der Mann an sich, also die Mischung aus ruhiger Bewegung und dann auch Dehnung teilweise, ja, und auch Halten und Power, das ist tatsächlich nicht unbedingt dem Mann so gegeben, oder? Bist du jetzt, hast du, also ich meine, du hast also es ist Muskel natürlich, aber es ist auch, kannst du jetzt, hat sich deine Beweglichkeit verbessert?
Total. Muskel ist ja bei Pilates wirklich nur, das kommt so ein bisschen mit. Aber das ist nicht in erster Linie eigentlich das Goal, sondern es ist wirklich die Beweglichkeit, es ist die geringere Verletzungsanfälligkeit, wenn du es regelmäßig machst. Ich mache ja.
Was heißt denn regelmäßig?
Ein- bis zweimal die Woche.
Okay, ach, das ist aber nicht, das ist ja gut, dann mache ich ja mehr Sport.
Ja, also das kannst du auch nicht, das nervt dann auch. Also,
aber eine, dann 4 Stunden.
Eine Stunde intensiv, okay. Aber wirklich mit dem Coach alleine und so. Das ist schon, danach brauchst du aber erstmal 3 Tage keinen Sport zu machen. Aber das ist dann echt gut für jegliche Ballsportarten. Ich bin ja immer noch gerne Fußballer, Tennis, Golfen habe ich auch angefangen. Ist eigentlich auch ein ganz geiler Sport, obwohl man...
gibt auch viele schlimme Vorurteile.
Total, aber halt nur in Deutschland.
Du kannst damit aufräumen. Schreib doch ein Buch über Männer. Golfen für Männer.
Natürlich.
Golfen für Sissis.
Nein, aber... Oder auch Skifahren, was ja auch super ist. Ich habe auch Bock, mit 70 Jahren noch mit meinen Enkeln irgendwie eine Piste runter zu rasen. Und da musst du natürlich irgendwann mal anfangen, dass du die alten Knochen mal so ein bisschen ein bisschen bewegst und halt auch von der Mobilität was machst. Und da... habe ich dann irgendwann mal angefangen, dass mir der Rücken wehtat und so. Und Alex, meine Frau, kennst du? Ja. Die machte schon 3, 4, 5 Jahre Pilates und hat gesagt, geh doch mal zur Mariam und dann machst du mir bei der mal eine Einzelstunde. Denn sie wusste ganz genau, ich und in der Gruppe,
nein, auf
no way.
Fall.
Als das Typ, war, weißt nee, du, nein.
Als Typ und dann diese ekligen Matten.
Nee.
Das ist nichts für dich.
Und nein.
So viel Sacrotan hättest du nicht verspüren können.
Nein, also so sehr habe ich mich dann auch nicht verändert. und dann hatte, Mariam hatte dann aber irgendwie in einem schönen Altbau in Köln, also in einem der 3 Altbauten in Köln.
Sagen.
Ja, sie hatte Glück.
Das kann
und sie
nicht sein.
Ja. Und hat dann sich da so ein kleines Pilates-Studio aufgebaut und dann habe ich das mal ausprobiert und was soll ich sagen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Muskelkater gehabt danach, aber ich fühlte mich super. Also ich habe gemerkt, alle Vorurteile, die ich natürlich auch hatte, ich so, geh mir weg mit Pilates, ganz ehrlich, ey. Das sind natürlich diese Sachen, die...
Man hat immer Barbara Becker.
Barbara Becker und Ursula Carven vor Augen.
Ja.
Und man denkt so, ach okay. Nö, da mache ich was anderes. und deswegen habe ich dann irgendwann, als es mir gefallen hat, und ich mache das jetzt 5 Jahre, und man sich natürlich immer wieder Lästereien anhören muss, ganz ehrlich, ey, Opti, das kann nicht dein Ernst sein und so. Das ist ja auch alles schön und gut, habe ich ja auch früher mitgemacht. Aber dann habe ich zu Mariam gesagt, wir müssen irgendwie mal ein bisschen aufklärerische Pionierarbeit leisten und müssen eigentlich ein Pilates-Buch für Männer schreiben. Mhm. Weil, ganz ehrlich, Leute, Joe Pilates, Josef hieß er, ist in Mönchengladbach geboren, war früher Boxer, hat in den 1920er Jahren eigentlich nur eine Trainingsmethode erfunden für sich und seine Boxjungs.
Das ist eine komplett maskuline
Trainingsmethode.
Ja, ja.
Das hat natürlich damals irgendwie dann diese Kurve gekriegt, weil der ist dann ausgewandert in New York und hat auf dem Broadway so ein kleines Studio aufgebaut. Ja. Und da sind die ganzen Ballerinas vom Broadway hingegangen und haben gesagt, da ist so ein crazy German, der zieht deine Muskeln lang und so und hat so eine Streckbank als Trainingsgerät. Und deswegen kriegte das auf einmal so einen femininen Touch. Mhm. Aber ursprünglich war das für Typen gemacht, die eigentlich die langen Muskeln...
Diesen Holzbalken mit einer Hand durchschlagen.
Natürlich,
so,
ja.
So.
Und da habe ich gesagt, da bin ich zu Hause. Ja, das habe ich zu Hause immer gemacht.
Du, ich schaltete nur einmal, weil ich dachte erst auch, ich will da überhaupt mich nämlich nicht drüber lustig machen, weil ich eben, wie gesagt, viele Männer kenne, die tatsächlich Pilates machen. Aber ich schaltete einmal bei Stern-TV rein und sah dich mit so Tennissocken auf so einer Liege liegen und neben dir Steffen Halaschka und einer von euch beide hatte was Albernes an. Ich schätze mal Steffen Halaschka. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgend so eine Hose. Das war eine kurze Hose und drunter war eine etwas längere Hose. Ich weiß es noch ganz genau. Und dann habe ich da so gedacht, das ist der Matti. Das ist der Matti. Was ist denn los? Und
was
ist
denn los? Läuft nicht mehr.
Vielleicht macht den Wiederbelebungskurs. Läuft es nicht mehr.
Der muss sich schon ausziehen im Fernsehen. Was ist denn da passiert?
Nee, und dann hat jemand gesagt, der hat so ein Buch geschrieben über Pilates und so. Aber ist doch toll. Ich meine, jetzt hast du auch mal, du hast lang kein Buch geschrieben. Ist doch ein
Ich habe lang kein Buch geschrieben. Es ist, finde ich, die richtige Fortsetzung nach die Schnellfickerschuhe und andere Geschichten.
Damit man über einfach mal sieht, wie sich dein Spektrum auch erweitert
Absolut.
Hat. Irgendwie.
Ja, also insofern, ja.
Jetzt
ist auch
kommst
vorbei.
Du zumindest, kannst du dir die Schnellfickerschuhe wieder binden, ja? Jetzt, wo du so weit runterkommst.
Die waren ja Slipper.
Okay, gut. Also, nee, ich bin ja auch sehr, sehr, sehr beweglich. Ich habe das bei Gelegenheit ja schon mal vorgemacht. Nur jetzt in letzter Zeit habe ich häufiger mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich dann einen Krampf im Bauch gekriegt. Ich kann es dir ja vielleicht mal vorführen, aber ich habe jetzt keine Schuhe an. Ich weiß nicht.
Machst du denn Pilates oder machst du Yoga oder was machst du?
Ja, warte, ich versuche es dir mal zu zeigen.
Das konntest du damals schon.
Ja.
Und dann kam ich ins Spiel. Aber da fangen wir nicht mehr mit an.
Das ist jetzt auch lange vorbei.
Das ist vorbei. Ja. Das war unsere Jugend, unsere wilde Jugendzeit.
Wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange waren es, 3 Jahre oder so, haben wir gemeinsam eine Sendung moderiert.
Aber es waren 5, glaube ich.
Nein, wir haben, wann haben wir angefangen? 9? Nee, das war nicht so lang. 98 bis 2001.
4 waren es auf jeden Fall.
Mit Sicherheit, ja.
Es waren 4.
Okay, und bis wir dann beide, das war für uns beide, du warst ja ein Star.
Natürlich.
Naja, schon. Nein, aber ich habe total viel von dir gelernt. Du warst ja damals schon jeden Tag im Fernsehen. Du hast ja so viel Fernsehpräsenz gehabt wie sonst keiner.
Nee, ich hatte parallel, das war wirklich ganz schön, dieses Musikquiz, Hast du Töne?
Bei Vox. Genau.
Ja. Und das war natürlich echt eine richtig schöne auch Geschichte, aber ich habe diese Wake-up-Zeit so sehr genossen und geliebt. Und ich meine, es klingt zwar albern für eine Sendung, die, glaube ich, eigentlich nur 13 Leute gesehen haben.
Und davon waren 8 Familienmitglieder.
Natürlich. Ja. Und davon haben wir auch nur 7 es freiwillig gesehen.
Und 6 haben
wir und aber es war, das war ein total geiler medialer Kindergarten, wo wir uns echt ausgetobt haben.
Und das war ja immer samstags. Also wir haben samstags aufgezeichnet für eine Sonntagmorgen-Show.
Ja. Weil wir ja sonst die großen Stars nicht bekommen hätten.
Richtig.
Wie Rudolf Moshammer. Rudolf Moshammer war bei uns zu Gast, mit Daisy.
Nee, wir hatten wirklich also großartige Leute. Und es war aber so, dass man sich so denkt, wir haben einfach 3 Jahre lang jeden Samstag in Mainz gesessen in einem Studio und haben uns als Andrea Agassi und Steffi Graf verkleidet oder keine Ahnung. Wir durften alles machen, weil es hat tatsächlich keinen gestört.
Das hat also, niemanden interessiert.
Ich glaube noch nicht mal, dass die Quote irgendwie entscheidend war, weil es war so ein Programm, da war noch nicht mal die Quote irgendwie entscheidend.
Nee, es war ja so ein Drittlizenzfenster und man konnte da eigentlich, man konnte gar nicht rausfliegen.
Ja.
Und komischerweise haben das ja dann doch wirklich einige gesehen und haben irgendwie gedacht, die beiden Vögel, das ist so dilettantisch.
Wir haben auch immer nur, also du hast ja, sag ich mal, den Journalismus noch hochgehalten, aber ich habe ja, wenn du mir Essen hinstellst, ja, vergesse ich mich ja. Und es war ja ein Frühstück, das sollte natürlich nur inszeniert sein, aber für mich war tatsächlich, da stand ein Ei.
Barbara hat das sehr ernst genommen mit dem Frühstück.
Ja, aber es ist doch auch als Respekt dem gegenüber, der das alles vorbereitet.
Natürlich, deswegen esse ich auch Waffeln. Im Gegensatz zu vielen deiner Gäste, ich habe ja auch gerne interessiert reingehört und so, ich hörte immer nur so nach 60 Minuten, oh, das finde ich aber toll, dass du keinen Appetit hast und so.
Nee,
finde es sehr, sehr, sehr gut.
Aber ich habe tatsächlich bei Wake-up, ich habe 3 Semmeln gegessen, ein Ei. Ich habe noch ich habe mir Obstsalat noch geschnitten, während du dich bemüht hast, die Biografie unseres Gastes rauszuarbeiten.
Ich finde ja schön, dass das bei dir im Gedächtnis so hängen geblieben ist. Darf ich dich kurz daran erinnern, dass die Rubrik Opti und sein Papa nicht unbedingt dazu gereicht hat, mich als Top-Journalisten zu präsentieren. Wir haben einen grenzdebilen Jungen gespielt, beziehungsweise ich. Du hattest damit gar nichts zu tun. Also wir haben uns da, glaube ich, die Hand gegeben, was das Niveau anging.
Man kann im Nachhinein sagen, dass wir nicht aufgrund dieser Sendung, sondern trotz dieser Sendung in irgendeiner Form unseren Weg weiter gemacht haben, ist tatsächlich grenzt an Wunder.
lass mich kurz kauen. Und sagen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, es war eine super Zeit, weil es war auch ein großartiges Team. Ne?
Ja.
ich meine hier, unser Freund Martin, mhm. Regisseur, mhm. hat mich neulich noch zu seinem 60. Geburtstag eingeladen. Ja. Ist jetzt leider blöd gelaufen, weil er hat mich eingeladen auf meiner alten Nummer. Deswegen bin ich der Einzige gewesen, der nicht kam.
Oh Gott, die habe ich auch noch, glaube ich, die alte Nummer.
Und er hat sich dann, er war dann natürlich, das gibt's doch nicht, warum kommt er denn nicht und warum meldet er sich nicht zurück? Und so, und dann hat er auf meiner alten Nummer...
Ist das die alte...
Ja,
wie ist so, die weiß ich noch. Ja.
So, jetzt haben wir sie alle. Das finde ich gut. ich freue mich über Nachrichten. Wenn wir jetzt noch die Vorwahl durchgeben.
Das ist ja irre schwer, das rauszufinden.
Ja. Und Martin schrieb mir, und es kam aber auch jemand, es gab jemanden, der antwortete und die Nummer übernommen hatte und meinte, oh, das klingt ja toll, wann ist denn das? Und die waren so im Chat ne? Und dann so 3 Wochen vorher, ja, Matti, kommst du denn jetzt auch? Keine Antwort. Ja, das gibt's doch nicht, Matti, also wir müssen das jetzt schon wissen.
Nein.
Und so, und dann hat er nur geschrieben, irgendwie 3 Tage danach, weil Martin, kennst du ja, Martin ist ja ein hervorragender Gastgeber immer gewesen, hat sich überlegt zu seinem 60. Geburtstag, ich lade genau 60 Leute ein. 60 Leute. Und dann schrieb er wohl nur, 2 leere Stühle haben mich traurig angeguckt. Es kamen nur 58. Und dann hat dieser Typ wieder geantwortet, ja, wie wär's denn einfach mal mit telefonieren? Hier ist nämlich gar nicht Matti.
Ach so.
Scheint ja ein guter Freund gewesen zu sein, den man nicht mal anruft. Und hat dem dann noch irgendwie so eine... Ist das eine Unverschämtheit?
Das gibt's nicht.
Ich bin auch stocksauer.
So.
Also, Martin, auf diesem Weg nochmal.
Herzlichen Dank von uns.
Ganz ehrlich, du kriegst einen Gutschein.
Ja, Gutschein ist immer was.
Gutschein ist schön.
Verschenkst du auch Gutschein? Was hab ich schon verschenkt? Eine Reise nach Abu Dhabi. Nee. 4 Tage Marrakesch mit dem Boot ganz vorne, Außenkabine und so. Kannst du noch, nach 3 Monaten ist das vergessen.
Natürlich, das ist super. Ach, da war doch noch, nein, das tut mir leid, das hätten Sie in den letzten nach 24 Stunden hätten Sie das einlösen müssen. Ja, aber ich hatte doch gar kein Visum. Das ist egal, da können wir keinen Wechsel.
Das ist egal. Ja, also, das war auf jeden Fall, das stimmt. Und du warst tatsächlich, aber ich habe dich nicht als oft krank in Erinnerung. Du hattest Angst vor Krankheit, aber du warst nicht krank, oder? Du hattest manchmal ein bisschen Kratzen im Hals.
Ich hatte manchmal eine Männergrippe. Ja. Das Lustige war ja dann immer, dass ich dann immer zitieren konnte von meiner Mutter. Die Bückeburger haben es alle. Und das bezog sich auf meine Schwester, die damals dort mit ihrer Familie gelebt hat. Und ich war jemand, der... Ja, der, wenn in seiner Gegenwart irgendjemand schniefte, das war mir nicht geheuer. Mm-mm. Ganz ehrlich.
Aber du warst.
Aber inzwischen ist
aber
das
dafür,
alles
weg. Aber dafür, dass du so viel unterwegs ja auch bist in deinem Leben und so, hattest du Angewohnheiten, die du. Du hattest ja viel auch so das Gefühl, dass du so manche Sachen nur zu Hause erledigen kannst und nicht woanders und so. Das stelle ich mir schwer vor, wenn man 4 Wochen in Brasilien ist, bei der Fußball-WM.
Na, das geht schon. Es kommt halt auf die Speisen an.
Oh ja, und da sind wir beim nächsten Thema. Bist du da experimentierfreudig gewesen? Mit Essen?
Mit Essen inzwischen total.
Sag mal, was ist denn passiert?
Ich
was hast du das so eine Kindsveränderungs-
ein ganz anderer Mensch.
Geschichte gemacht.
Ich bin auch gar kein Mann mehr. Auch das habe ich erledigt. Deswegen Pilates, so schließt sich der Kreis.
Du bist ja wirklich, du hast dich
also
gewandelt,
ich habe mein,
du bist ein He-Man geworden.
Ne, ich habe meinen Horizont ein bisschen erweitert. Ich hatte dann irgendwie das Gefühl, also das geht so nicht weiter, ne? Immer diese
Vorbehalte gegenüber Neuem?
Sackgassenmäßig da durchs Leben zu gehen, das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Ja. Nee, ich habe so essensmäßig, gut, scharf finde ich nach wie vor nicht so gut. Aber ansonsten...
Da immer noch einen flotten Otto.
Aber ansonsten ist eigentlich, bin ich aufgeschlossen, sagen wir es so.
Gut, das ist eine der vielen Botschaften, die wir hier heute transportieren wollen. Ja. Und das hat jetzt ganz gut funktioniert. Würdest du sagen, was ja auch toll ist, du bist ja Experte für Sportarten geworden, die du ja im Leben selber nicht machst. Also du bist...
Das ist beim Skispringen auch schwer.
Du bist überall mit dabei. Ist es dann schwerer, über was zu reden, von dem man nun wirklich überhaupt keine Ahnung hat? Hast du dir jemals... Wie nähert man sich so einer Sportart? Also wie kann man sich da einlesen?
Also beim Fußball kann man sich einlesen. Inzwischen habe ich das Spiel auch verstanden. du zielst auf Skispringen ab, aber das ist ja relativ logisch, weil auf dem ganzen Planeten springen ungefähr 100 Menschen Ski. Ja. Alle anderen sind einfach nur Beobachter und Zuschauer. Also da die Trefferquote zu haben, dass man wirklich einen Moderator findet, der da auch selber mal runtergesprungen ist, ist relativ gering. Aber das stimmt schon. Ich habe mich aber dazu entschlossen, das zu machen, weil ich schon von klein auf ein wahnsinniger Fan von dieser Sportart war. Also ich bin damit wirklich aufgewachsen. Vier-Schanzentournee, Neujahrsspringen. Da saß ich schon als Achtjähriger vorm Fernseher und fand das großartig und kannte auch die ganzen Springer mit Namen und hab das dann nachgebaut mit Lego und so und hab dann so eine Schanze gebaut und sowas. Also ich hatte schon von klein auf totale Schnittmenge mit Skispringen. Und als die ARD dann sagte, hör mal, hättest du nicht auch Lust, als ich dann damals gewechselt bin, 2011, zu einer Wintersportart, da habe ich gesagt, also wenn er mich so fragt, eigentlich nur Skispringen. Alles andere, Skifahren, klar, aber Skispringen fände ich irgendwie super. Mhm. Und habe gesagt, jo, das passt gut. Da brauchen wir jemanden, da machen wir das. Und das ist auch im Vergleich zum sehr, sehr aufgeregten und aufgeblasenen Fußball, ist das fast kontemplativ, totaler beruhigender Sport. Mhm. Weil wenn du sonst irgendwie mit den ganzen Nationalspielern oder so in Kontakt treten willst bei einem großen Turnier. Da kannst du auch versuchen, mit Obama essen zu gehen. Das ist ungefähr genauso realistisch. Aber beim Skispringen ist das so, das ist alles so eine kleine Community. Ja. Man schläft zusammen unter einem Dach, man isst zusammen Abend oder morgens sitzt man beim Frühstück. Ja. Gut, die Skispringer essen nicht so viel, aber
umso besser für dich.
Das ist sehr entspannend. Mhm. Also gerade im Vergleich zum aufgeregten Fußballbusiness. Ich freue mich immer. Also es ist dann immer wirklich ein langer Winter. Also wir sind jetzt gerade vor 2 Wochen, war ich noch in Planitzer und ich kann dann auch, wenn dann so eine ganze Saison vorbei ist, kann ich auch persönlich dann erstmal den Schnee nicht mehr sehen. Mhm. Aber wenn es dann im November oder Ende Oktober losgeht, freue ich mich jedes Jahr drauf.
Aber das ist schon ein ganz schöner Trip, den man da so mitmacht. Aber du sagst Neujahrsspringen, das stimmt schon. Ich habe auch lustig, wenn ich an meine Jugend denke, das ist ja oft, wir haben ja auch oft früher so drüber geredet, wie man so seine Zeit verbracht hat als so gut behütetes Kind. Und ich habe auch ganz viel Erinnerung an Sonntagmorgen, wo der Fernseher lief, die Stimme von Gerd Rubenbauer. Genau. Und dann man hört immer dieses vom Slalom.
Ja, ja.
Und dann immer Trombala-Bomba und so. Und mit einer 1,32, 16 liegt er jetzt auf Platz 2 und so. Oder dann teilweise haben wir ja auch in Bayern noch Österreich, also ORF 1 oder ORF 2 geschaut. Und es war immer sonntags Skirennen. Und das finde ich, das war so eine ganz tolle Sache. Ich weiß auch noch die Tabelle früher. Ich weiß noch immer von Uerdingen über Ding, die Mannschaften, die damals in meiner Jugend eben in der ersten Bundesliga gespielt haben. Da kann ich mich noch total dran erinnern. Heute, wenn ehrlich gesagt, mein Mann am Sonntagmorgen den Fernseher anmachen würde, würde ich denken, jetzt zerfällt unser Haushalt aufgrund von Kulturlosigkeit. Ja? Und dabei gibt es nichts Schöneres eigentlich.
Also Wintersport und komischerweise ist das tatsächlich so, dass wirklich 50% aller Menschen, die mich in irgendeiner Form mal ansprechen oder so, kommen die alle aus dem Wintersport. Mhm. Also man ist da wirklich so ein halbes Jahr lang, fast jedes zweite Wochenende guckt man da raus Dieterle Thoma und so. Ja. Und das ist, das verfolgen die Leute tatsächlich sehr begeistert, was lustig ist, weil...
Ja, auch Biathlon.
Skispringen, ne? Holen 6 Millionen, gucken das, obwohl natürlich kein Mensch in seiner Freizeit, was machen wir denn heute? Wollen wir in den Zoo? Na, lass uns Skispringen. Ja, okay, wir gehen Skispringen. und es macht ja keiner, auch Biathlon, ja, Schießen und Weglaufen, gut, das ist eine gewisse Tradition in Deutschland, aber es ist ja schon, es sind komisch. Zwei Sportarten, die wahnsinnig populär sind, die aber ganz wenige Leute
Eltern
in der Praxis
auch... Meine Eltern rufen mich immer an und wenn ich so sage, und was mal, ja, wir machen Sport, wir gucken Biathlon.
Ja, wir machen
meine Eltern immer und gucken das auch tatsächlich, also es hat eine große Faszination. Hast du Ahnung von Fußball?
Ich glaube ja. Inzwischen schon. Inzwischen habe ich es begriffen. Nein, es ist, ich bin ja mit auch mit Fußball sowas von groß geworden. Selber gespielt, selber.
Hast du auch in einer Auswahl, jeder Mann, den ich hier in meinem Leben getroffen habe und auch jeder Mann, der mir in irgendeiner Form körperlich nahe gekommen ist, hat irgendwann mal den Satz gesagt, ja, ich habe ja früher Auswahl gespielt. Du auch?
Ich habe ja früher Auswahl gespielt. Es stimmt, natürlich habe ich Kreisauswahl gespielt oder auch Bayer Westfalen-Auswahl durfte ich mal kurz reinschnuppern.
Na, euer Kreis, Detmold-Lippe, Ennepe.
Westfalen-Auswahl heißt Nordrhein-Westfalen, so, Barbara.
Okay. Ja, gut, okay.
Das ist, lass mich kurz nachgucken. Lass mich kurz nachgucken. Das ist das größte Bundesland nach. Okay. Und nein, ich konnte schon kicken. Aber damals habe ich halt noch nicht Pilates gemacht, deswegen mein Körper wuchs sehr, sehr langsam, ja, sehr langsam nach. Wir haben Einwurf. Nee, mach du, ich kann den nicht. Nein, aber es war wirklich so. Ich habe in der Westfalen-Auswahl, kriegte ich noch das Lob irgendwie, ja, du kannst echt was am Ball, aber du musst ein paar mehr Schnitzel essen. Und so, und das war dann wirklich so. Und deswegen habe ich in der B-Jugend auch aufgehört mit Fußball, weil da kam dann irgendwelche Jungs auf mich zu als Abwehrspieler. Ich war immer links außen. Denen wuchsen schon Haare aus der Oberlippe.
Ja.
Und die rochen dann auch schon ein bisschen strenger.
Das war
und
nichts
so.
Für dich.
Da habe ich gesagt, nö, komm, ganz ehrlich. Lass mal mit Tennis anfangen. Und ich hab lange gespielt und auch gar nicht so schlecht. Wir haben Landesliga gespielt. Also alles in Ordnung. Aber die Theorie und das Konsumieren von Fußball, das war meine DNA schon seit Kindesbein.
Und du hast immer, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, schon davon erzählt, dass du im Prinzip wirklich das große Ziel am Ende ist, irgendwie in der Sportschau zu landen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer schafft das? Nur ganz, ganz wenige, dass du das so angegangen bist und dass das dann auch am Ende noch funktioniert hat.
Ich bin da auch unfassbar dankbar, da muss unglaublich viel Glück auch dazugehören.
Weil das aber wollen doch alle Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, also das ist wahrscheinlich so, ich weiß jetzt nicht, es gibt ja nicht viele, die dann in Frage kommen, aber am Anfang starten doch einfach mal Tausende von Jungs, die eigentlich auf so ein Ziel zu rennen und der Trichter wird immer enger und am Ende kommt halt einer dann da irgendwie in diesem Studio raus.
Deswegen, ich bin da eigentlich jedes Mal, wenn ich da stehe und irgendwie die Melodie geht los und so, hab ich so ein ganz, ganz devotes Grinsen und denke so, ach, toll. Aber es ist wirklich so, ich wollte das als kleiner Junge, fand ich das irgendwie als Berufswunsch unerreicht. Das kann man sowieso nicht schaffen, weil das müssen dann Jungs sein oder man muss dann irgendwie ab der 7. Klasse eine 1 in Deutsch haben und Journalismus und so und das konnte ich nicht vorweisen.
Aber der Zahn wird und einem ja doch dann schnell gezogen.
Deswegen habe ich das Ziel ja am Anfang auch überhaupt nicht angreifen wollen, weil ich dachte, komm, das ist illusorischer Quatsch. Und aber dann, wenn man dann irgendwie so ein BWL-Studium nach 2 Wochen beendet, weil man sagt, so jetzt habe ich genug Faltenröcke gesehen und Einstecktücher, jetzt mache ich vielleicht doch das, was ich als kleiner Junge immer machen wollte. Und dann, ja, da muss man aber auch wirklich ganz unten anfangen. Zeitung, Radio, Gedöns und man muss sich...
Radio ist ganz...
Ganz unten?
Ganz unten.
Ja, also...
Zeitung und Radio, würdest du sagen?
Das ist
ich bin ja noch jung. Ja, ich habe ja noch alles vor mir.
Ich meinte damit, dass man, es gibt ja total viele Leute, die sagen irgendwie, ich will ins Fernsehen, ne? Und dann muss man denen natürlich auch sagen, dass, warum genau und was glaubst du denn, was man da macht? Und deswegen die allerbeste Schule, um irgendwas mit Medien zu machen, ist natürlich erstmal bei einer Zeitung und beim Radio zu arbeiten, weil es gibt kein schnelleres Medium als Radio, Punkt, ja. Sowieso
ja.
So.
Ja.
Und so ein bisschen einen Satz gerade auszuschreiben, das lernt man dann bei einer Zeitung und alle, die das nicht können, die landen dann beim Fernsehen.
Ganz genau.
Ja, das ist ein sehr großes Auffangbecken.
Ich habe letztens gelesen, dass sozusagen der Gap aus dem, was junge Leute sich wünschen und dem, was sie zu erreichen in der Lage sind, so weit auseinanderklafft inzwischen, dass die Unzufriedenheit ins immens Große sich steigert. Ja, weil eben heutzutage fast jeder das Gefühl hat, das kann ich auch schaffen. Natürlich dank Social Media, wo du ganz nah dran bist am Star, denkst du dir, guck mal, der ist ja wie ich, die isst jetzt auch und die macht jetzt das und die sieht ungefähr ungeschminkt auch so aus wie ich und so, dann kann ich das ja auch schaffen. Und auch gleichzeitig dann eben überhaupt nicht mehr der Gedanke im Kopf irgendwie vorhanden ist, wie komme ich denn erstmal dahin so, ja? Also das ist natürlich schon, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, würdest du sagen, du hast hart gearbeitet? Weil, also ich kann jetzt zum Beispiel über mich sagen, ich habe nie hart gearbeitet im Sinne von, ja, ich war morgens immer die Erste und ich bin hier durch die Scheiße gegangen und jetzt habe ich es mir verdient und so, sondern ich war ehrlich gesagt, das war rückblickend jetzt in meinem Fall, muss ich sagen, ein ziemlicher Spaziergang im Sinne von, es hat ja immer so wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das ist
und
genau der Punkt.
Die Türen gingen immer ziemlich easy auf.
Das ist genau der Punkt. Also man, ich tue mich auch schwer damit, selber zu sagen, boah, da bist du aber durch ein Stahlbad gegangen.
Ja, ja.
Weil es hat mir ja immer Spaß gemacht. Ja. Klar war es so, beim Radio, das weiß ich noch ganz genau, also ich war ja dann gerade fertig mit Abi und Bundeswehr.
Du warst bei der Bundeswehr?
Ja, selbstverständlich. Ich war Panzerfahrer.
Also du warst in Sicherheit da drin.
In einem Panzer ist man sehr sicher. Es sei denn, man hat Kameraden, die mit einer scharfen Munition auf den Panzer schießen, was mir passiert ist. Der Richtschütze hatte aber nur ein leichtes Augenproblem und hat diesen Panzer nicht getroffen. Sonst hättest du wieder jetzt ein Sendeloch produziert. Wir kriegten das hinterher nur so bruchstückhaft erzählt. Aber auf einmal war es ganz laut und es wackelte alles. Und da ist einfach mal so eine Patrone einfach Zentimeter an uns vorbeigeschossen.
Nein,
sonst
Ehrlich? Ja.
Och, Mensch. Alles ganz klar.
Du hast es so vielen Wundern zu verdanken, dass du heute hier nach
richtig.
Berlin reisen durftest.
Ich zeige dir auch gleich meine Narbe. Könntest du das wurde ein bisschen überquatscht gerade mit den eigenen Kosten. Könnten wir das nochmal...
Dass du heute hier nach Berlin gekommen bist, auf eigene Kosten.
Nein, wo war ich mal? Ich war Panzerfahrer.
Ja, du warst bei der Bundeswehr und dann bist du zum Radio.
Dann habe ich ja BWL studiert. Dann habe ich BWL studiert und habe nach zwei, ich habe brutto 2 Wochen studiert, netto 2 Tage, weil ich da wusste, das ist es
im
nicht.
Leben nicht. Ja.
Und das war total wichtig, weil ich mich dadurch mal ein bisschen nochmal im Kopf resettet habe und habe gedacht, also wenn du das jetzt partout überhaupt nicht willst, weil du kannst dir nicht vorstellen, damit dein ganzes Leben zu verbringen, mit Stochastik und Bullshit. Ja, ich hatte zwar Mathe-Leistungskurs, aber auch das war keine Liebe auf Gegenseitigkeit. Und dann habe ich mich, wie gesagt, an diesen Wunsch erinnert und das hat mir natürlich, gerade beim Radio, wo ich dann auch relativ bald tollerweise schon moderieren durfte und Frühsendungen machen und so, das bedeutete aber, ich hatte einen komplett konträren Zeitplan als mein ganzer Freundeskreis, die gerade studierten.
Klar,
und erstmal schön Vollgas und gib ihm und heute dieses Konzert, morgen in die Disco, dann die Party und so. Und da war ich dann relativ schnell relativ raus, weil ich musste irgendwie um 5 Uhr im Studio sein und moderieren. Das hat aber unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das alles komplett unanstrengend war. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich lange überlegen muss, wie ich mich entscheide, sondern ich fand das natürlich super und hatte super viel Freude bei der Arbeit.
Also ich bin Türen aufgegangen, finde ich auch bei dir. Also das, weil ehrlich gesagt so eine Sportschautür, die machst du ja auch nicht einfach. Das ist eben auch, das ist eben auch viel Glück und viel Fügung und dann halt in der
natürlich zur rechten auch zur rechten Zeit am rechten Ort
und dann auch aber zur rechten Zeit auch abliefern halt. Hast du, wenn du jetzt da stehst auf dem Feld oder im Studio oder bei der WM oder wo auch immer, du bist ja wirklich überall, wo es passiert. Wenn's losgeht, hast du dann auch manchmal, also ich habe das dann so, dass ich mir jetzt immer so denke, es kann mir eigentlich nichts mehr passieren. Also im Sinne von, dass ich habe überhaupt keine Angst mehr vor allem, was dann auf mich zukommt an so einem Abend, weil ich denke mir, egal was es ist, egal ob sozusagen irgendwas hinter mir zusammenbricht oder mein Kleid reißt oder was auch immer passieren kann, was vermeintlich aussieht wie, oh Gott, ein Albtraum. Es ist ja im Prinzip immer so, dass man damit umgehen kann und sogar gerne damit umgeht.
Das wollte ich gerade sagen. Also vielleicht diese Live-Sicherheit, die habe ich sicherlich auch vorher, durch dieses Kapitel Schlag den Raab und sowas, wo man einfach 6 Jahre lang 5 Stunden Live-Sendung macht, da ist auch alles passiert, was passieren kann. Irgendwas geht kaputt, irgendwas funktioniert nicht.
Ja.
Stefan fällt vom Rad und hat eine Kurzzeitamnesie. Also es ist alles passiert und insofern hat man durch diese Zeit natürlich schon eine gewisse Live-Sicherheit sich erarbeitet, die für die Sportübertragung natürlich auch enorm helfen und geholfen haben. Also ich stelle mich dann an den Rasen und habe schon das Gefühl, es darf gerne irgendwas passieren, was nicht vorhersehbar ist. Weil gerade dann finde ich Live-Fernsehen ja spannend.
Ja.
Also mich versuchen, Podolski versuchte mich seit 10 Jahren, wollte mit mir immer diesen Kastrop machen. Also von hinten der Ball an Jessica Kastrop Kopf und dann Bing. Und obwohl sie gerade moderiert. Ja. Bei jedem Länderspiel stand da immer, ob die gleich bist du dran und so. Er hat es halt nie geschafft. Er war immer sehr kurz davor. Aber auch sowas. Ich hätte das ja großartig gefunden.
Ja.
Wann immer finde ich Fernsehen und das ist heutzutage eigentlich das, wenn es irgendwie Angebote gibt oder so, die erste Frage ist, ist es live oder ist es nicht live? Ja. Und wenn es live ist, dann ist es ein sehr, sehr großer Überlegungsbonus, weil das ist einfach das Schönste. Und wann immer dann was passiert, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, her damit. Ist doch super.
Ja. Nee, es kann einem eigentlich nichts mehr passieren. Ist dir Boris Becker mal in den letzten Jahren begegnet?
Du spielst auf mein vertefeltes Kinderzimmer an, was mit Boris Becker Postern übersät war.
Dass du tatsächlich ein großer Boris-Fan bist und heute, man muss sich ja manchmal ein bisschen ins Gedächtnis rufen, wofür ist Boris Becker eigentlich berühmt geworden?
Der hat mal ganz gut Tennis gespielt.
Richtig, so, weil das vergisst man ja in der heutigen Zeit manchmal in dem ganzen Wirrwarr. So, ja.
Ich habe mit Boris sogar moderiert und zwar hatten wir bei ProSieben, ich glaube 2005 oder ich kann es jetzt von der Zeit nicht mehr so genau eruieren.
Ja.
Aber
2005 war eine gute Zeit bei ihm. Da hatte er die Haare so nach oben.
Ja, er war noch voll im Saft. Und dann haben wir eine Woche lang Masters of Legends Turnier veranstaltet bei ProSieben. Der ein Sender, der nicht unbedingt für Live-Sport stand. Aber ProSieben hatte zu der damaligen Zeit das muss später gewesen sein, 2006, 2007, hatte damals die Rechte an den UEFA Cup Heimspiel von Bayern München.
Okay.
Da habe ich moderiert.
Ja.
Und dann sind wir irgendwann mit den ProSieben-Leuten, sind wir auch auf Tennis gekommen und so. Und dann haben wir so ein bisschen rumgesponnen und alle waren irgendwie auch die Entscheider hinter den Kulissen, waren alle große Tennis-Fans und damals die 80er, 90er mit Boris und so. Und dann hatten wir, an irgendeinem Abend haben wir gesagt, pass auf, wir müssten eigentlich so ein Turnier machen mit den alten Legenden. Das ist ja das Tolle beim Privatfernsehen. Wenn jemand eine Idee hat, die gut ankommt, ist das relativ schnell, kommt das auf den Schirm. Mhm. So, und dann war wirklich ein halbes Jahr später oder so, gab es eine Woche, jeden Abend ein oder zwei Live-Spiele. Und es waren da Becker, Stich, McEnroe, Cedric Piolin.
Nein, du bist ausgeflippt, oder?
Ja. Ich habe es moderiert. Ja. Boris war praktisch Aushängeschild. Der war so ein bisschen Co-Host. Mhm. Immer wenn er nicht spielte, war er mit mir oben und wir haben so ein bisschen analysiert und so. Und das war natürlich toll. Großartig. Und Boris gegen McEnroe, das haben an einem Abend, vorher war noch ein Bayern UEFA-Cup-Spiel und dann Boris McEnroe, das haben am Abend irgendwie 3 Millionen geguckt oder so. Also das waren unglaubliche Zahlen. Und da merkte man, diese Sportart ist halt nicht tot. Das Problem ist nur, du kannst sie in der heutigen Zeit, kannst du es nicht mehr bringen, weil es ein offenes Ende hat. Ein Fußballspiel ist nach 90 Minuten vorbei. Beim Pokalspiel 120 Minuten, dann hast du nochmal 10 Minuten Elfmeterschießen, so. Beim Tennis, das kann 60 Minuten dauern, das kann aber auch 6 Stunden dauern. Ja. Und das kriegst du in einem normalen Vollprogramm natürlich nicht mehr unter und deswegen findet Tennis halt nur noch im Spartenkanal statt. Aber es ist eine großartige Sportart.
Ich habe ja auch meine Karriere begonnen und zugleich fast auch wieder beendet mit einer Tanzmoderation. Ja. Denn ich habe tatsächlich, dazu gibt es viele schöne Geschichten, mein erster Job nach der Assistenzrolle bei Bube Dame Hörig war Tiebreak, das Tennismagazin, das Talkline-Tennismagazin. Der Sponsor war noch im Titel mit eingebaut.
Unfassbar.
Und ich habe dort, ich weiß auch nicht, also der, man muss es sagen, der Programmchef vom deutschen Sportfernsehen, der hat irgendwie Narren an mir gefressen, hat gesagt, das machen wir jetzt. Und hast du Ahnung von Tennis? Habe ich gesagt, ja klar. Und so, ich hatte mal Tenniscamp gemacht 1985. Hat er gesagt, dann machst du auch noch die ganze Live-Berichterstattung. US Open, Australian Open, Wimbledon und so. Ich hatte also mehrere Termine in meinem Kalender stehen und es nahte unser erstes gemeinsames Zusammenspiel, nämlich die BMW Open in München. Ich traf morgens dort ein. Man muss sich das mal vorstellen. Ich wusste noch nicht mal ganz genau, was bei 40-40 dann als nächstes passiert. Das
ist überragend.
Ich konnte gar nicht wirklich.
Es ist überragend.
Und ich saß,
ich weiß
da,
es noch.
Ich habe das. Es haben dann zwei Leute gegeneinander gespielt. Ich konnte das gar nicht. Ich habe halt gesehen, ja, der Ball war im Aus oder nicht oder so. Aber ich konnte natürlich dieses Spiel überhaupt nicht analysieren. Und danach, da kam die Krankamera. Ich saß da. Ich hatte irgendeinen Gesprächspartner. Ich wusste gar nicht genau, wer das ist. Und die haben mich natürlich auch, die ganzen Jungs vom DSF, muss man jetzt mal ganz klar sagen, die haben mich natürlich auch total auflaufen lassen, weil die dachten sich, die dumme Maus da, ja, die jetzt hier ankommt und uns den Job wegnimmt, die lassen wir jetzt mal schön. Morgens ist einer gekommen, hat nur gesagt, ja, hier ist so das Pressequartier, da kann man sich Informationen über die Spieler holen. Ich so, ja, hallo, hey, schön und so, euch zu sehen. Und dann habe ich mich da hingesetzt und dann kam tatsächlich, keine Ahnung, Kafelnikow oder irgendjemand zu mir zum Interview. Ich sollte mit dem das über das Spiel sprechen. Ich konnte gar nichts, ich konnte gar keine Frage stellen, weil ich habe gar nicht... Ich hab gesagt, ja, hast
Sie haben
gewonnen.
Aber auch schöne, kräftige Arme, Herr Kafelnikow.
Und es war so, ich habe das mit, ich weiß gar nicht mehr wie, es ist mein, die Seele hat meinen Körper verlassen in dem Moment. Und dann am nächsten, schon am gleichen Abend, rief mich der Unterhaltungschef an. Und ich meine, der DSF hatte wirklich nicht viele Zuschauer. Und er meinte nur, du Barbara, pass auf. Das war offensichtlich ein Fehler. Ich muss sagen, bei uns die Leitung, so viele Anrufe hatten wir noch nie, hat er gesagt.
Wir machen jetzt eine Call-In-Show.
Das geht leider nicht, hat er gesagt. Morgen macht es wieder der Jonas Siebel. Und dann saß natürlich wieder der da, der es all die Jahre gemacht hat, der halt Tenniskompetenz pur war. Und ich war so froh. Aber
das ist wirklich nur ein Tag von Ivitos München, von dem Turnier.
Und sie haben mich am nächsten Tag stand in der SZ natürlich, dass das der Untergang des Abendlandes war, was ich da geliefert habe, weil ich hätte dann den Kafelnikow gefragt, wo er abends noch so hingeht und was er gerne isst. Weil ich natürlich, weißt du, ich dachte mir, naja, ist ja vielleicht auch mal interessant für die Leute, aber die wollten natürlich eine knallharte Analyse.
Sie sind ja Russ.
Ja, genau. So, und und dann habe ich aber stand in der Süddeutschen so eine schlechte Kritik und dann dachte ich mir, die ganze Welt hat das gelesen und ich wollte nicht mehr auf die Straße gehen, weil damals dachte ich, alle haben das gelesen und jeder zeigt mit dem Finger auf mich. Glücklicherweise, das hatten wahrscheinlich 30.000 Leute gesehen oder so. Also es war wurscht. Und dann
DSF halt,
war ich als Moderatorin von Tiebreak, das Talkline-Tennis-Magazin, zum ersten Mal in der NDR-Talkshow eingeladen. Gemeinsam mit Reich-Ranitzky, mit Roman Herzog, mit einer Tochter von Thomas Mann, mit Maximilian Schell und Harry Rodenstock. So, der eine sprach über das Warschauer Ghetto, der nächste über Klaus Kinski, Erika Mann sprach über ihren Vater Thomas Mann und dann kam ich mit Talkline.
Ich weiß jetzt, wie es weitergeht nach 40-40.
Talkline-Tennis-Magazin.
Vorteil.
Und sollte über die Affäre, ob was dran ist an der Affäre zwischen Steffi Graf und Andrew Agassi. Es war so schrecklich. Ein Wunder, dass er danach irgendwie...
Das war vor Wake-up, ne? Oder?
Ja, das war davor, ja. Ja, wirklich. Und dann habe ich noch so einmal im Monat so ein Tennismagazin halt gemacht, wo es rund um Tennis ging. Und der Produzent von dem Ganzen, der hat mich dann in der ersten Sendung, hat der mich Tennis spielen sehen, da hat er es über den Zaun gerufen, sag einmal, Barbara, du spielst der Hausfrauen-Tennis. Du kannst ja noch nicht einmal Rückhand. Dann habe ich gesagt, nee, habe ich aber auch nicht. War das Einstellungskriterium und so? Ja, also ich konnte gar nichts natürlich. Bis heute versuche ich die Rückhand zu umlaufen.
Einhändig oder beidhändig?
Ich habe letztens mal gespielt und da war so ein Trainer, der gesagt, Mann, ey, du machst ja noch das Handgelenk so steif. Und ich so, ja, das hat man so, das ist 80er Jahre Tennis, was du spielst. Ich so, richtig, da habe ich es auch gelernt. Nee, muss schon locker bleiben am Handgelenk. Und so, du spielst doch auch noch 80er Jahre Tennis, gib's doch zu.
Ich, ich spiele zum Beispiel eine einhändige Rückhand, weil ich immer so eine Rückhand spielen wollte wie Stefan Edberg.
Ja.
Und ich spiele schon Topspin. Gut, das Ding gibt's heute auch noch. Aber
hier Handgelenk.
Echt? Dann hast du ja gespielt wie Jimmy Connors. Ne?
Richtig. Wir wurden immer so verglichen. Ne? Ja, immer vorne geschoben und hinten ein bisschen so. Ja. Ja.
Sehr gut.
Ja. Aber
wir haben nie gegeneinander Tennis gespielt.
wir haben vieles.
Vieles haben
wir nie miteinander gemacht.
Vieles ist auf der Strecke geblieben.
Ja, aber wir haben Qualitätsfernsehen produziert. Ja, das war immer besonders schön. Ja, nee, aber Boris Becker ich habe es mir mit ihm, ich muss ehrlicherweise sagen, glaube ich, ein bisschen verscherzt.
Ich habe das gehört, du hast ein paar Gags gemacht und er ist bei sowas... da hat er ein gutes Gedächtnis, glaube ich. Ne?
Das glaube ich auch.
Also ja. Hat er bei vielen Dingen nicht so ein gutes, aber in dem Fall...
Ich glaube das, ja. Und ich bin auch, ehrlich gesagt, nicht genug sein Typ, um das wieder reinzuarbeiten auf irgendwie, weißt du? Ich glaube, das bringt nichts. Da brauche ich mich auch gar nicht irgendwie... Es tut mir natürlich leid, weil ich will ja nie jemanden... ich meine, hast du denn schon mal ab und zu... Du sagst doch auch mal ab und zu mal irgendwas über jemanden, oder? Gibt es da auch mal Rückmeldung? Hast du mal Ärger gekriegt?
Ich habe nur einen Anruf bekommen oder einen Brief von einer von Freunden, die dich auch schon mal, glaube ich, kontaktiert haben, ja. Von der Deutschen Bischofskonferenz.
Ja.
Da habe ich bei irgendeiner Sportschau-Moderation vor Jahren, VfL Bochum hat dann Peter Neururer wieder verpflichtet und ich habe dann gesagt, und die Fans waren natürlich außer sich, weil endlich war der Messias wieder da. Und dann kriegte ich halt irgendwie zwei Seiten, dass das ja wohl jetzt nicht ginge als Formulierung, weil ob ich denn nicht wüsste, dass es ja nur einen Messias gibt. Gut, dann habe ich mich, musste ich mich dann irgendwie auch an den Schreibtisch setzen und eine Antwort schreiben und so. Und habe mich ein bisschen entschuldigt, das wollte ich, wollte da nicht und so. Und aber ich wollte nur noch mal betonen, in Bochum gibt's in der Tat nur einen Messias und das ist Peter Neururer. danach ist dieser Briefkontakt auch irgendwie...
Es ist versickert.
Es ist keine Brieffreundschaft entstanden, aber dass ich so richtig mit einem... Nee, eigentlich nicht.
Und sag mal, bist du bei Instagram? Oh Gott, ist jetzt eine gemeine Frage, gell? Ich folge dir gar nicht.
Das, ja, aber ich bin da, aber ich bin da sehr, sehr clean. Also wirklich nur...
Ich bin da
nur,
sehr schmutzig.
Ja, ich weiß. Das hat uns immer ausgezeichnet, dieser Unterschied.
Ja. Ja. Was heißt denn, du bist clean bei Instagram?
Ich mache halt überhaupt nichts Privates. Ich mache halt wirklich...
Ja, ich auch nicht. Bist du wahnsinnig?
Ja, weiß ich nicht.
Bei mir gibt es auch nichts Privates. Bist du verrückt? Es gibt ja genug Berufliches.
Ja, eben. Also ja. Ich bin Jobbilder und so, ja. Alles gut und so. Ein bisschen hinter den Kulissen, aber auch, ja. Nicht, auch nicht too much.
Bei dir ist natürlich der Unterschied zwischen geschminkt und ungeschminkt nicht ganz so frappant wie bei mir. Bei mir ist natürlich immer, das ist immer eine Schau, wenn ich mich da mal so präsentiere, wie ich mutig, steht dann da immer drunter. Mutig.
Mutig, also.
Barbara beweist Humor oder so, wo man sich so denkt, was?
Und wenn du dann den Fettsuit auch noch ausziehst, dann ist geht's richtig los.
Ja, es gibt natürlich inzwischen viele Communities, die schon auch überall natürlich einen Angriff wittern und so. Und klar, manchmal, Social Media eignet sich natürlich auch dazu, um ab und zu mal, sage ich mal, auch über die Stränge zu schlagen. Ja. Und es wird natürlich dann aber mit ganz normalen Mitteln gemessen, obwohl man sich selber so denkt, aber ich habe ja das auch für mich auserkoren, um da auch mal ein paar Sachen rauszuhauen, die man eben sonst nicht so machen kann.
Eben,
ja.
Eben.
Aber jeder macht sich da seine eigenen Regeln, muss man natürlich auch, und der Kanal ist offen. Das heißt natürlich, jeder kann sich auch zurückmelden. Aber ich habe sehr viel Rückmeldung jetzt über meine Füße bekommen bei Instagram.
Ja, und geschickt willst du auf ein Thema hinlenken?
Nein, überhaupt nicht. Ich hätte deine Füße und auch deine wirklich absolute erotische Besessenheit, was Füße angeht, gerne außen vor gelassen.
Barbara, auch das hat sich
verändert.
Nicht geändert.
Du, guck mal, du kannst nicht alle guten Eigenschaften.
Nein, das nach wie vor. Ich stehe nach wie vor. Ich kann doch nicht sagen, ich stehe nach wie vor auf Füße. Wie holt sich denn der da an?
Aber es entspricht der Wahrheit, Matthias.
Sagen wir mal so: Schöne Füße haben noch nie geschadet.
Es ist kein Einstellungskriterium, aber.
Nee, aber nice ganz to ehrlich. Have. Ganz ehrlich. Ist,
ja, gell?
Wer schöne Füße hat und trotzdem nicht weiter weiß bei 40, den würde ich sofort einen Tennismeier ziehen geben. aber sofort.
Also, du hast immer, ich weiß noch früher, wenn wir so über... Wir haben jahrelang zusammengearbeitet und immer wenn dann so eine Frau zu uns in die Sendung kam und hatte so offene Schuhe an, hast du gesehen, die Füße und so. Ich habe dann irgendwann mal nach 2,5 Jahren oder so zu dir gesagt, wie findest du eigentlich meine Füße? Und dann hast du so gesagt, ja, weiß nicht. Ein bisschen so, was hast du gesagt? Ist mir zu viel Knochen. Ich mag es lieber, wenn es so ein bisschen marzipanfüßiger ist, hast du gesagt.
Ja, ich hab ja Kylie Minogue's Füße gesehen, ja. Damals zur Viva-Zeit. Mhm. Als wir noch auf diesem Dachboden moderiert haben, was geht ab? Mhm. Und dann war sie da und hat dann fand das irgendwie mit diesem Sofa total gemütlich und so. Gott. Und hat dann irgendwann gesagt, oh, und so, das ist so schön. Und dann zog sie irgendwie ihre Pumps aus und legte so ein bisschen rechts halt ihre Füße so aufs Sofa. Ich glaube, die nächsten 3/4 Stunde habe ich kein Wort mehr gesprochen.
Hast dich ganz vertieft.
Es hat mir einfach gereicht und ich habe diesem Gespräch gelauscht, das andere für mich geführt hat. Und da habe ich dann wirklich ein paar Füße gesehen,
die suchen bis heute Nachfolger,
ja,
oder?
Ja, also das war nicht schlecht. Also, und deine kamen so 70% dran.
Ja, aber 70% ist zu wenig für eine zufriedenstellende Beziehung, Fußbeziehung.
Auch weil du 10-10 hast, waren es 70%.
Genau, aber
alles andere nicht.
Aber mir haben eben letztens jetzt Leute geschrieben auf Instagram, dass sie meine Füße sehr, sehr gut finden tatsächlich.
Also, ich war nicht dabei.
Meine Zukunft liegt eher im Fußbereich.
Ja.
Also was oben nicht mehr zu retten ist sozusagen, kann ich unten mit den Füßen jetzt noch reinarbeiten.
Ja. Irgendwann geht das aber auch sowieso körperlich
in die Richtung.
Kommt
oder?
Zeit, kommt Rad.
Kommt Rad, genau. Wenn es so weitergeht, kriege ich Brust und Fuß in ein Bild. Palina Rojinski war letzte Woche hier und die hat mir erzählt, sie bekommt tatsächlich, ohne das jetzt in diese Richtung lenken zu wollen, das Gespräch, aber sie bekommt sehr viel Fotos von nackten Männern, auch untenrum Fotos
nicht.
Tatsächlich. Aber wenn man dir eine Freude machen will, kann man dir eben zum Beispiel ein Fußfoto schicken.
Richtig, sie wissen ja inzwischen auch meine Nummer, also einfach jeder Fuß möchte von mir angeschaut werden.
Ach Matti, es ist so schade, dass es jetzt schon vorbei ist.
Was,
du bist
ehrlich?
Ja extra gekommen.
Ganz ehrlich.
Haben wir denn die Flugkosten reingesprochen? War es ein teurer Flug? Ist nimmt mir noch was zu essen mit?
Ich habe gestanden, insofern war es ganz okay. Ich sage mal so, ich war nicht Boarding Klasse 1, als es losging.
Ja, so ist es immer, wenn man sich seinen Flug selber kauft.
Natürlich.
Du, ich sitze nur, wenn ich beruflich, dann immer sonst sitze ich auf Platz 27E oder ja. B. Grundsätzlich Mittelplatz. Irgendjemand hat offensichtlich mal in meinem Profil hinterlegt, dass ich gerne hinten in der Mitte
gerne.
Sitze.
Sehr gerne in der Mitte, weil da kommt man so ins Gespräch. Ja?
Ganz genau. Ach, schön. Ja, du dann. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Vielleicht haben wir jetzt deinem Buch nochmal einen richtigen Push gegeben. Also ja. Wenn du morgen bei Amazon in den Top 10 bist, dann hast du das letztendlich auch ein bisschen in unserer kleinen Sendung hier zu
tun. Auf jeden Fall. Ich glaube, es wurde überschaubar verkauft, was aber auch eigentlich mein und unser Ziel nicht war, sondern ich finde es irgendwie, weiß ich hätte ja auch ein Fußballbuch schreiben
nein,
können.
Nein.
Meine WM 2014.
Nein. Nein, nein, nein.
Du hast bei mir ist übrigens Deutschland Weltmeister geworden und bei euch blättert mal rein.
Ja.
Also macht so keinen Sinn. Ich mache dann lieber Sachen, die man nicht von mir erwartet.
Nee, absolut. Also ich habe jetzt gerade eine CD gemacht, die war auch ursprünglich für die große Masse angelegt. Also wir sind im Prinzip auch gestartet mit dem festen Vorhaben, ja, uns deutschlandweit durchzusetzen, Charts etc. pp. Und was soll ich sagen, es ist ganz gut angelaufen. Also es ist jetzt erst seit 10 Monaten raus. Und wir sind auf einem sehr guten Weg.
Na dann, ganz ehrlich, dann drücke ich dir da auch. Sind die Füße auf dem Cover?
Das war vielleicht ein Fehler.
Mann, Barbara,
ja. Aber stell dir mal vor, ich mache die Füße aufs Cover und es verkauft sich trotzdem nicht. Dann bin ich echt erledigt.
Ich kaufe alleine 10.000, deswegen.
Okay, gut. Also, jetzt lass uns hier aufhören. Wir haben nämlich dann haben wir noch 2 Minuten privat.
Ja.
Und können noch über Kinder, Haus und Füße in aller Ruhe sprechen, wenn
bitte
keiner
in,
zuhört.
Bitte in der anderen Reihenfolge.
Tschüss, ist tschüss, schön, dass tschüss, du da tschüss, 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 das war mein Gespräch mit Matthias Optenhöfel. Ich liebe ihn, muss ich wirklich sagen. Ich bin ganz beseelt nach Hause gefahren nach diesem Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wenn ihr mehr wollt, mehr Podcast, mehr Waffeln, mehr Schöneberger, dann habt ihr die Möglichkeit dazu, einfach die Barbaradio-App runterladen oder auf barbaradio.de gehen. Und da gibt's dann alles Weitere, was ihr hören wollt. 1000 Podcasts mit allen möglichen Prominenten von Anke Engelke über Palina Rojinski bis hin zu Ross Anthony. Also, da ist für jeden was dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, gute Fahrt und wir sehen uns demnächst und sprechen uns und hören uns vor allem.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de